Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wohin laufen die Finanzierungsmärkte 2025? Das ist in Kurzform unsere heutige Kernfrage. Und wie immer haben wir für unseren Finanzierungsoutlook geballte Expertise in Form von drei Gesprächspartnern eingeladen, die ich euch gern kurz vorstelle, auch wenn ihr sie wahrscheinlich ohnehin schon kennt. Ich beginne mit Bernd Renz. Er ist als Commercial Director bei der Targobank verantwortlich für das Factoring-Geschäft. Schön, dich wieder mit dabei zu haben, Bernd.
Hallo Bastian, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Der zweite im Bunde ist Paul Kim, seines Zeichens Finanzierungsberater und Managing Director bei Hertha & Co. Sein Fokus ist eigentlich das LBO-Geschäft, er ist aber auch darüber hinaus sprechfähig. Herzlich willkommen, Paul.
Ja, vielen Dank, danke für die Einladung.
Auch sehr gern. Und wir haben natürlich auch einen Banker mit dabei, einen, den ich sehr gerne einlade, weil es das immer wert ist. Markus Nelgen ist Head of Structured Corporate Finance bei der Commerzbank und er kennt sich mit Akquisitionsfinanzierung genauso aus wie mit finanziellen Restrukturierungen. Willkommen in der Runde, Markus.
Freut mich, heute mit euch zusammen zu sein und über die Aussichten zu sprechen.
Das kannst du gleich sogar mal starten. Wenn wir uns die Befragung der Bundesbank angucken und auch das, was wir anekdotisch aus den Banken hören, dann lernen wir, aktuell ist die Kreditnachfrage eher gering. Frage 1, kannst du das bestätigen? Frage 2, wird sich das 2025 substanziell verändern?
Also beantworten kann ich das im Wesentlichen anekdotisch, ja, aus dem, was wir in unseren Abteilungen sehen, im Corporate Syndicated Loan Bereich, inklusive eben der Akquisitionsfinanzierung. Und da können wir sagen, ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig boomend, ja, bezüglich der Nachfragen nach neuen Finanzierungen. Das heißt, das ist etwas, was wahrscheinlich einfach getrieben ist durch die generelle Unsicherheit in den Märkten, ja, weil geopolitisch Handelskonflikte, die aufkommen könnten. Da gibt es eine Investitionszurückhaltung eben nicht nur beim einzelnen Konsumenten, sondern die gibt es auch bei den Unternehmen. Wobei sich das sehr, sehr stark von Branche zu Branche unterscheidet. Das gilt auch für die M&A-Tätigkeit. Es gibt Branchen, da passiert momentan gar nichts. Und es gibt Branchen, das sind interessanterweise eher die Commodities, wo durchaus Dinge sich tun, weil die eben von der Krise an sich weniger betroffen waren. Die Nachfrage in den Endmärkten ist weiter da. Man hat die Energiekrise verarbeitet, man konnte die Preise durchreichen. Und man steht eigentlich ganz gut da und nimmt auch Opportunitäten wahr. Und mit Blick auf kommende Transformationen tätigt man auch die eine oder andere Investition. Und das ist eigentlich auch das, was ich persönlich fürs nächste Jahr erwarten würde. Wieder eine sehr geteilte Landschaft, ja. Teile des Marktes, die stark betroffen sind, sich zurückhalten mit neuen Investitionen, mit M&A. Andere, die das gerade tun, weil es ihnen noch gut geht. Oder aber auch das kann passieren, weil sie eben einem Konsolidierungsdruck ausgesetzt sind und sagen, wir müssen jetzt einfach mit einem Wettbewerber zusammengehen, um Kostensynergien zu realisieren und uns anzupassen, weil vielleicht für so viele Unternehmen wie bisher nicht mehr der Platz im Markt ist. Und dann gibt es noch ein großes Fragezeichen, wenn denn wieder erwarten es plötzlich boomen sollte, dann haben wir gerade im Bereich der Commodities, aber auch vielen anderen, vielleicht momentan ein relativ enges Finanzierungskorsett. Und ob das dann reicht, um den Aufschwung zu bewältigen, gerade wenn ich jetzt vielleicht eher aus der Krise komme, da gibt es dann tatsächlich ad hoc dann eine Nachfrage wieder nach neuen Finanzierungen. Und die letzte Frage ist dann noch, naja, rein wirklich Nachfrageopportunist oder nachfrageopportunistisch getrieben, wenn wir eine Zinsentwicklung sehen, wie sie jetzt eigentlich alle erwarten, das heißt wieder sinkende Leitzinsen, ergo wieder günstigere Finanzierungskosten, dann wäre sicher auch eine Reihe von Unternehmen wieder da, die dann das günstige Umfeld nutzen und in die Refinanzierung reingehen. Aber das wird im Wesentlichen von den Zinsen abhängen, wobei wir jetzt nicht sagen würden, da gibt es wieder so eine Wahnsinnsüberliquidität, wie wir es in den letzten Krisen gesehen hatten, sondern einfach wieder ein bisschen günstigere Zinsen und das nimmt man dann halt mit.
Ja, das Thema Zinsen würde ich gerne nochmal aufgreifen. Als Historiker würde ich sagen, wir haben die ganzen letzten 5 Jahre in Niedrigzinsen gelebt. Die gelebte, gefühlte Wirklichkeit sah ganz anders aus. Wir hatten den Eindruck, die Zinsen sind explodiert und jetzt gehen sie wieder zurück. Herr Paul, wenn du mal das auf die Einzelunternehmensebene vielleicht runterbrichst, wir können sicherlich erwarten, dass wir vielleicht noch 50, 75 Basispunkte runterkommen. Ist das tatsächlich grundlegend für eine Finanzierungsentscheidung bei deinen Kunden?
Das kann schon vorkommen. Also das hängt sicherlich von der Situation ab. Ja. Die Wahrheit ist, dass wir ja auch dieses Jahr, zumindest wenn ich jetzt den Leveraged Loan Bereich anschaue, ich komme natürlich, was die Daten angeht, immer stark über den liquiden Bereich. Da sind die Volumina sogar stark gewachsen im Leveraged Loan Bereich. Allerdings eben zu 85% getrieben über Refis eben. Ja, und das sind nicht immer die Fälle, die gezwungen sind zu refinanzieren, sondern da hat man tatsächlich in hohem Maße eigentlich die gute Liquidität im Markt und die fallenden Margen, also nicht nur die Base Rates sind gefallen, sondern auch die Margen, und zwar sehr deutlich, dazu genutzt, quasi die Gunst der Stunde genutzt, um sich hier günstiger zu refinanzieren. Ja, also wir haben den ganzen Jahr über schon den Trend, dass gerade im Large Caps Bereich viele große Direct Lending Deals, die eben höher bepriced waren, irgendwo im 600er Bereich, jetzt refinanziert wurden mit liquiden TLBs, Institutional TLBs, die dann eben bei 450 und weniger gelandet sind. Und das hat sich auch ins Direct Lending weiterhin fortgesetzt. Dieser, sag ich mal, Preisdruck bei Krediten, das muss man natürlich immer einschränkend hinzufügen, die auch gut ankommen bei den Lenders. Ja, also da muss die Credit Story dann stimmen. Das ist eine sehr selektive Strategie sicherlich der Lenders. Aber wenn der Credit dann gut ankommt, dann ist die Nachfrage schon sehr hoch und dann ist die Bereitschaft auch hier bei den Margen und beim Pricing entsprechend runterzugehen, ist auch recht hoch. Ja, also wir haben selbst im Direct Lending jetzt in den letzten 12 Monaten einen Preisverfall gesehen von ja mehr Minimum 75 Pips. Ja.
Okay, also das ist ein sehr lebendiger Markt, nehme ich schon mal mit. Wir haben von Markus sogar das Thema gehört, dass möglicherweise im Aufschwung sich Finanzierungsthemen stellen, die nicht so ohne weiteres befriedigt werden können. Die volkswirtschaftliche Großwetterlage sieht ja allerdings ein bisschen anders aus. Die ist doch stark eingetrübt. Von daher, Bernd, eigentlich würde man ja immer denken, schlägt in solchen Phasen das Herz der Forderungsverkäufer, die in die Bude eingerannt wird. Ist das aktuell so bei euch?
Also wir haben in Q4 wie immer sehr, sehr viel zu tun. Das ist aber schon immer so, weil eben viele Unternehmen noch die bilanzentlastende Finanzierungsform Factoring vor dem 31.12. einführen wollen. Das ist immer so. Dass wir jetzt nochmal eine wahnsinnige Steigerung dort oben drauf haben, würde ich nicht bejahen können. Ich glaube, so groß daran ist er dann doch nicht. Warum? Und ich glaube, das ist was Markus auch schon gesagt hat. Die Investitionszurückhaltung, die merken wir schon auch als Unternehmer. Wenn ich rückläufige Umsätze habe, habe ich dementsprechend geringeren Vorfinanzierungsbedarf und eben weniger Liquiditätsbedarf. Das merken wir. Und ich habe so den Eindruck, dass eher also in der breiten Masse der deutschen Wirtschaft so eine abwartende Haltung ist. Es ist eher das Thema Sparen, Kostenreduzierung angesagt, als unbedingt zu investieren und in die Zukunft zu schauen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, man wartet auf, naja, auf was? Auf den Euribor, auf die Reduzierung der Zinsen, auf eine geopolitische Veränderung, auf die Wahlen nächstes Jahr in Deutschland, bevor vielleicht eine Veränderung ankommt. Aber durch diese abwartende Haltung und durch die, sagen wir, nicht investitive Haltung ist der Riesenboom zumindest in Q4 bei uns ausgeblieben.
Wie viel ist denn da Zurückhaltung, die ja verständlich ist, und wie viel sind aber tatsächlich auch Unternehmen, deren Umsätze zum Teil, so hören wir es zumindest aus dem Markt, auch dramatisch einbrechen?
Beides. Wir haben schon Kunden von uns und Branchen, die haben 30, 40, 50% weniger Umsatz als im Vorjahr und auch als der Planung. Das ist realistisch und klar. Dann ist natürlich die Frage, Da geht es dann jetzt auch nicht unbedingt um die Investition, sondern um die Frage, wie überlebe ich das Ganze? Kann ich meine Kostensituation so anzupassen, dass ich damit durchkomme? Glaube ich eine Hoffnung an eine Verbesserung kurzfristig? Habe ich genügend liquide Mittel, das zu überstehen, dieses Tal? Und wo sehe ich denn im Horizont die Hoffnung? Also die Branchen sehen wir schon auch und die sind, es ist nicht nur die Automobilbranche, die diese Umsatzrückgänge momentan verzeichnet.
Okay. Darauf muss ich ja finanzierungsseitig reagieren, indem ich mich vorbereite. Aber vielleicht gucken wir uns das auch nochmal ein bisschen breiter an im Corporate-Segment. Jetzt haben nicht alle diese dramatischen Schwierigkeiten. Einige haben aber sicherlich auch ein Finanzierungsthema erst in 18, 24 Monaten. Was würdest du sagen, Paul, ist das jetzt der Moment, es frühzeitig in 25 anzugehen, schon mal eine Refinanzierung anzuschieben? Oder sollte man vielleicht gerade mit Blick auf die noch weiter sinkenden Zinsen das dann durchaus noch ein bisschen schieben?
Gut, das ist ja letzten Endes eine Spekulation auf den Zinsverlauf. Ja. Ich würde sagen, je nach Zustand des Unternehmens, ja, das hängt ja auch immer von der individuellen Situation ab, ist jetzt sicherlich kein schlechter Zeitpunkt, um bereits eine Refinanzierung anzustreben. Denn wie gesagt, momentan ist die Nachfrage nach guten Krediten schon recht ausgeprägt. Ja. Und deswegen sehe ich jetzt keinen Grund, warum man jetzt unnötig eine Refinanzierung hinauszögern sollte. Es sei denn, mein Business hat gerade irgendwie vielleicht temporär ein Thema, wo ich damit rechne, dass das vielleicht in einem halben Jahr vorbei ist. Ja. Denn so eine Spekulation auf Zinsumfeldentwicklung kann ja auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ja. Also wir haben das ja in der Story oft genug gesehen. Da kommt ein exogener Faktor. Auch unsere Voraussagen jetzt, was das Thema Weiterentwicklung im neuen Jahr angeht, ist ja immer subject to irgendwelchen exogenen Events, die wir nicht vorhersehen können. Ja. Und dann kann sich das Umfeld schon wieder komplett dramatisch umkehren. Ja. Wir haben damals auch nicht mit der Ukraine-Krise gerechnet, ja, oder dass plötzlich die Energiepreise so steigen. Ja. Und dass die Zinsen dann innerhalb von kurzer Zeit sehr stark gestiegen sind zu dem Zeitpunkt. Und da haben dann auch im Durchschnitt die deutsche Wirtschaft auch nicht sehr schnell reagiert. Ja. Also viele Unternehmen wurden am Ende dann aufgrund von fehlenden Hedges dann doch auch irgendwo von ihren Finanzierungskosten übermannt. Ja. Und daher würde ich sagen, wenn man kann, wenn das Unternehmen in einem guten Zustand ist, ist der jetzige Zeitpunkt auch nicht schlecht, um bereits eine Refinanzierung anzustreben.
Also kann ich gut nachvollziehen. Würde mich trotzdem noch auch mal die Einschätzung des Bankers interessieren, Markus.
Die ganz ähnlich. Wenn ich eine sehr gute Bonität bin, dann kann ich noch abwarten und hoffen, dass ich über die erwarteten Zinssenkungen auch eine Spread- und Margeneinengung mitnehme. Wenn ich jetzt auf dem Bondmarkt bin, sagen, der ist extrem rezeptiv. Also da lohnt es sich wahrscheinlich nicht zu warten. Wenn ich jetzt nur auf den Bankenmarkt gucke, der doch immer sehr langsam reagiert, ob da wirklich die Zinssenkung alleine eine Spread- oder Margenreduktion bewirkt, das ist, wir sagen, eher mit einem Fragezeichen zu versehen. Wir reden ja nur über eine Zinssetzung und nicht wie über Tilschow und Quantitative Easing und sonstige Dinge, wo wir eine Liquiditätsschwemme haben, die dann wirklich zum Anlagedruck führt, sondern es ist einfach nur die Refinanzierungskosten, die ein bisschen gesunken sind. Und ob das dann den Spread oder die Marge beeinflusst, eher ein Fragezeichen dran machen, das sind, glaube ich, dann doch die Risikothemen, die das stärker beeinflussen. Also wie sieht mein Buch insgesamt aus? Wie sieht der individuelle Kunde aus? Und auch wenn wir jetzt die Entwicklung in 24 Kreditmarkt angucken, Corporate-Bereich, der halt extrem wenige Datenpunkte hat und deshalb irgendwie nur so eine kleine Welle ist und keine großen Ausschläge hat, aber dann doch wieder von Einzeltransaktionen beeinflusst ist, dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt im Q3 wieder einen leichten Anstieg gesehen, ja, wenn man das über alle Investment-Grade-Unternehmen mittelt, auf Sub-Investment-Grade-Bereich im Gegenteil eine leichte Verringerung, das ergibt also so intuitiv überhaupt gar keinen Sinn, aber das ist eben durch Einzeltransaktionen getroffen. Und wenn ich sage, wann muss ich refinanzieren, sagen, wenn ich da eine schwache Bonität bin und jetzt refinanzieren kann und vielleicht, wenn die Zahlen nicht ganz so super aussehen und vielleicht noch besser werden, oft kann ich ja dieses Besserwerden auch noch verkaufen, positiven Sinne vermarkten bei den Kreditgebern, dann sollte ich das vielleicht doch tun, weil wir so viele Unsicherheiten haben, die mich als schwache Bonität immer ungleich stärker treffen, denn als starke Bonität. Und der Unterschied ist vielleicht zu den bisherigen Dingen, die uns alle, so wie Kim sagte, also völlig unvorbereitet getroffen haben, Ukraine-Krise, Covid-19, haben wir jetzt ja eigentlich ein paar Dinge, die wirklich schon auf dem Tablett liegen und man sagt, geopolitische Spannung, handelspolitische Spannung, da gibt es doch einiges, was man erwarten könnte. sagt, wenn auch nur eine von diesen Sachen wirklich durchschlägt, dann bin ich vielleicht besser beraten, als schwache Bonität jetzt noch in die Refinanzierung reinzugehen, bevor dieses Risiko schlagend wird.
Okay, wird das alle Unternehmen gleichermaßen betreffen? Wir haben ja in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Banken zunehmend auch die Branche in den Blickpunkt rücken und sagen, mit einigen fühlen wir uns einfach ganz grundsätzlich mal nicht wohl. Egal, wie gut das Unternehmen selbst aufgestellt ist, da sind wir einfach an eine bestimmte Grenze gekommen. Ist das was, wo du, Markus, davon ausgehst, dass wir da einfach das so weiter durchlaufen sehen wie in den vergangenen Jahren? Oder sehen wir da eine Trendwende in die eine oder andere Richtung? Man sagt, nee, wir gucken wieder den Einzelfall genauer an. Oder aber tatsächlich, und das geht ja jetzt nicht nur um dein Haus, sondern es gilt ja auch für die Banken, mit denen ihr zusammenarbeiten müsst in den Syndikaten, da fallen einfach ganze Branchen auch durchs Raster.
Also ganze Branchen würde ich jetzt über nicht sagen, sondern eher die Einzelfälle in der Branche. Macht man deshalb eine Transaktion gar nicht, wenn man sagt, ich habe mit dieser Branche ein Problem? Vielleicht mal, aber tendenziell macht man vielleicht was weniger. Wenn man sagt, ich bin in einer Branche, die momentan wirklich unter Druck ist, zum Beispiel Automotive schon sehr stark exponiert, dann mache ich davon halt weniger. Und wenn dann eine neue Anfrage kommt, dann bin ich vielleicht mal auch nicht dabei oder eben nur im Second oder Third Tier dabei, anstatt hier gleich in den First Tier reinzugehen. Und ja, natürlich haben wir Branchen, die gut verändert betroffen sind. Automotive ist eine. Es sind immer noch Themen im Consumer-Bereich, sowohl im Retail-Bereich, der immer noch von der Transformation hier im Sinne von Transformation hin zum Internethandel betroffen ist, wo neue Spieler auftauchen und natürlich auch im Consumer-Bereich. Und dann mittelbar, muss man auch leider sagen, natürlich im Investitionsgüterbereich durch die allgemeine Zurückhaltung, die eben auch auf die Investitionsentscheidungen der Unternehmen durchschlägt. Und man sagt, ich bin zwar gut positioniert, aber momentan leider ist das Auftragsbuch nicht ganz so, wie es sein könnte. Und auch da gibt es immer wieder punktuelle Ausnahmen. Ich denke, es wird weiterhin eine Einzelentscheidung sein, aber die Volumina insgesamt schon von auch den Branchentrends betroffen.
Aber das ist aus meiner Sicht auch wieder stark bonitätsgetrieben, oder Markus? Also für Investment Grade to Crossover wäre ich absolut bei dir, dass man jetzt nicht pauschal irgendwie einen Sektor komplett irgendwie verneint. Aber im Sub-Investment Grade, wo wir natürlich im LBO-Bereich regelmäßig sind, da würde ich schon sagen, dass das relativ pauschal an den Sektoren teilweise festgemacht wird. Also da kriegt man dann schon von der einen oder anderen Bank oder auch von einem Direct Lender gesagt, du Automotive auf keinen Fall, schauen wir auf keinen Fall derzeit an. Oder Consumer Retail oder dergleichen.
Also das ist natürlich richtig. Ich sprach jetzt hier natürlich für den Corporate-Bereich. Das heißt, ich habe längerfristige Beziehungen und ich habe dann meistens doch Bonitäten, die entweder Investment Grade sind oder noch stark. Und ich versuche nicht gerade eine Branche, die unter Druck ist, jetzt noch auszumaximieren, was den Leverage angeht. Also das stimmt natürlich schon, ja.
Bernd, da würde mich auch dein Blick natürlich interessieren. Ich behaupte einfach mal, ihr als Factoring-Gesellschaft seid einigermaßen branchenagnostisch. Seid vielleicht dann an manchen Stellen tatsächlich nochmal der Lender of Last Resort, als der ihr früher gern beschrieben wart. Auf der anderen Seite seht ihr natürlich auch das Verhalten der anderen Finanzierer in Bezug auf Branchen. Was ist da dein Eindruck?
Genau wie du es beschreibst. Ich meine, grundsätzlich als Factorer, wir schauen uns jeden Deal immer an, ist es eine selbstliquidierbare Struktur, die wir strukturieren können. Sprich, würde der Debitor, der Nehmer der Ware, der Rechnungsschuldner seine Rechnung begleichen, auch wenn der Lieferant, in dem Fall unser Kunde, der Forderungsverkäufer, in die Insolvenz geht. Das ist für uns immer die erste und die wichtigste Überlegung, unabhängig welcher Branche. Aber natürlich schauen wir uns gerade vor dem Hintergrund, wie gerade von Markus und von Paul beschrieben, die Branchen schon an, und zwar auf zweierlei Hinsicht. Zum einen, in welche Branche liefert unser Kunde? Also wer sind seine Debitoren und kann ich erwarten, dass ich diese Debitoren von den Kreditversicherern heute, aber vielleicht auch noch morgen so halbwegs kreditversichert bekomme? Das ist so der eine Blickwinkel. Und der zweite ist, und dann ist es tatsächlich eher bonitätsgetrieben, also glaube ich, die Story unseres Kunden, insbesondere wenn er schon in der Restrukturierung ist, wie er da rauskommt und ob der Hockeystick, ob der Umsatzwachstum, ob die Veränderung zum Positiven in der Branche so nachvollziehbar ist. Also der Automobilzulieferer, der seit 3 Jahren sinkende Umsätze hat und nächstes Jahr mit einem Plus von 25% rechnet, da wird man schon auch hinterfragen, woher soll denn das Ganze kommen? Das passt nicht zum Branchentrend und das wird man schon sehr kritisch hinterfragen. Aber grundsätzlich schauen wir uns jeden Einzelfall an und wir haben weiterhin, das kann ich mir auch fürs Factoring definitiv nicht vorstellen, keinerlei generellen Branchenausschlüsse für die Branchen, die mal grundsätzlich factorabel sind.
Jetzt haben wir, glaube ich, schon gelernt, dass die guten Assets auch 2025 keine Probleme haben werden, sich zu finanzieren. Bei den schwächeren Bonitäten hat Paul darauf hingewiesen, dass es in den schwierigen Branchen dann schon auch mal einen Totalausschluss geben kann. So dass sich für mich schon die Frage stellt, und das ist ja ein Trend, den wir seit vielen, vielen Jahren auch in unserem Firmenkundenbetreuer-Survey sehen. Die Risikofreudigkeit der Banken nimmt einfach ab. Wer wird denn künftig die schwachen Bonitäten noch finanzieren? Sicher an erster Stelle meine Frage an die Bank, Markus.
Also ja, auch die Bank, selektiv. Was wir sehen ist, dass man bei den schwachen Bonitäten, die zusätzliches Geld brauchen, das ist ja immer eine der Konstellationen, da gibt es den einen oder anderen, der vielleicht nicht mitmacht. Ja. Und das sind dann typischerweise die Banken, die nicht in der ersten Reihe standen, sondern in der zweiten oder dritten Reihe, die sagen, für die Bonität, ich habe eh nur ein kleines Engagement gehabt, das ist relativ viel Arbeit, sich mit diesem Risiko zu beschäftigen, dann gehe ich doch lieber raus, wenn die sich jetzt die Gelegenheit bietet, weil im Rahmen einer Akquisition das Konsortium eh neu geformt werden muss. Bei den Kernbanken würde man sagen, ja, die machen das schon. Auch da fällt einem natürlich dann Aufstocken bei einer schwachen Bonität schwerer. Und wir sehen jetzt zum ersten Mal über die letzten ja schon ein oder zwei oder drei Jahre, dass sich da wirklich Finanzierergruppen bilden, wo die Bank mit dem Debtfonds oder mit dem Nordic Bond oder sowas zusammengeht. Das ist noch sehr, sehr exotisch, aber scheint eine Lösung zu sein. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass die Banken rausgehen, sondern nein, die Kernbanken bleiben weiter dabei mit dem gleichen Commitment, vielleicht auch mit einem höheren Commitment. Aber ich bringe möglicherweise für diese speziellen Konstellationen den Gesamtbetrag nicht mehr auf und muss da dann letztlich in Richtung Kapitalmarkt gehen. Ja, denn auch also im Debtfonds würde ich jetzt generell unter Kapitalmarkt subsumieren, weil er ja nun von institutionellen Investoren Geld eingesammelt hat, auch wenn es jetzt kein handelbares Instrument ist. Also ja, das findet man schon noch, aber es passiert. Restrukturierungssituation ist es wieder was ganz anderes. Da ist es ja meistens so, dass man sagen kann, es gibt eh keine Wahl. Also wird man das Unternehmen durchtragen und das funktioniert eigentlich auch immer in der Regel noch ganz gut, obwohl auch das anspruchsvoller geworden ist.
Ja, sprechen wir gleich gerne nochmal drüber. Ich nehme aber den Punkt gerne nochmal auf und werfe ihn mal rüber zu Paul. Ihr habt ja gerade, haben auch gerade einen Podcast mit deinem Kollegen Lars Schulz zugemacht, ihr habt ja den Nordic Bond tatsächlich in die LBO-Finanzierung hier in Deutschland eingeführt, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es früher schon mal einen Fall gegeben hat. Aber diese Konstellation, dass man, wenn es mit der Bonität ein bisschen schwieriger wird und dass die Banken das gar nicht alleine machen wollen, man sich dann nach Kombimodellen oder vielleicht auch nach Ersatzmodellen umschaut, ist das was, was wir im kommenden Jahr häufiger sehen werden?
Ja, ich würde sagen, durchaus. Ich meine, es ist ja, seit sich das Zinsumfeld so dramatisch verändert hat, schwemmt es ja auch, und das muss man nochmal unterscheiden, wir sagen jetzt Sub-Investment Grade generell schwache Bonität, aber auch da kann man nochmal unterscheiden, ja, zwischen, sage ich mal, üblichen Senior-Deals, die man irgendwo vielleicht im Bereich Single B rated, bis hin zu noch schlechteren Ratingklassen. Und auch da gibt es eine ganze Bandbreite, insbesondere Direct Lenders, bis hin eben zu Opportunity Funds, die hier bei besonders schwierigen Stories dann für einen entsprechend deutlich höheren Return auch sich durchaus für komplizierte und Fälle, die sonst nirgendwo mehr vielleicht Geld herbekommen würden, stark interessieren. Ja. Nordic Bond ist jetzt eine Alternative, die auf einem Level, würde ich sagen, mit den üblichen Direct Lending Spielern, also wir sagen das normale Senior Unitranche Umfeld, konkurriert und ist ja bisher ein bisschen die Ausnahme geblieben. Das hat damit zu tun, dass gerade im Buyout-Szenario brauchen wir ja ein fixes Financing Commitment. Ja? Und das sind bisher die Banken nicht wirklich eingegangen, die solche Nordic Bonds emittieren. Ich will sagen, es nützt halt dann im M&A-Szenario relativ wenig, wo man dann zum Binding Bid Date oder zum Signing eine fixes Financing Commitment braucht. Da braucht man dann wenigstens irgendwie eine Bridge Underwrite oder sowas in der Richtung. Das hat man historisch, haben wir das bisher zumindest in Deutschland nicht wirklich gesehen, da die bedeutenden Spieler das nicht wirklich angeboten haben. Heißt, dass das bisher im Einzelfällen als Refinanzierungsinstrument genutzt werden konnte, eben bei, sagen wir mal, schwierigeren Credit Stories. Ja. Hier war es jetzt in der Tat, aus unserer Sicht jetzt zumindest, ich habe jetzt auch nicht alle Datenpunkte, aber aus unserer Sicht und in unserer Erfahrung war das jetzt so der erste Case, wo wir wirklich einen Bridge Underwrite bekommen haben von der Bank, die den Bond dann emittiert hat. Und der war ähnlich strukturiert wie generell im europäischen oder US High Bond Bereich, wo die Bank wirklich dann mit einem Commitment in die BIT geht. Und dann haben wir so eine Exploding Margin, die über Zeit halt teurer wird bis hin zu dem gesetzten Cap, um den Takeout durch den Bond natürlich stark zu incentivieren. Und das lässt sich dann grob vergleichen zu Flex Terms in einem Loan Underwrite. Und das war hier eigentlich so die Ausnahme. Und da wir jetzt diese Bereitschaft gesehen haben, auch jetzt von anderen Spielern im Markt durchaus mitbekommen haben, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass die nordischen Banken jetzt auch mehr bereit sind, selber da ein gewisses Risiko, also Vermarktungsrisiko in der Form auf die Bilanz zu nehmen, würde ich sagen, ja, vermutlich werden wir künftig ein bisschen mehr davon sehen. Ja.
Okay, das wäre ganz schön, weil das sind immer spannende Transaktionen, mit denen man sich auch gerne ein bisschen mehr beschäftigen kann. Bernd, ihr habt auch eigens eine Abteilung, die sich Structured Finance nennt und tatsächlich strukturierte Finanzierung ja auch für schwächere Bonitäten mitbaut. Ist das für euch eine wachsende Spielwiese?
Definitiv ja. Also wir bedienen diese Spielwiese schon immer und haben da eben, wie gesagt, eine extra Abteilung gegründet, auch schon länger. Und gerade in den Situationen, in dem sich eben ein klassischer Lender, der auf Bonität, auf Zukunft abstellt, eher schwerer tut, und jemand, der auf die Assets abstellt, noch andere Opportunitäten mitbringt. Das ist schon seit längerem einer unserer Spielfelder, wo wir uns sehr, sehr wohlfühlen. Und das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Wir haben in dem Bereich einige Deals gemacht in den letzten Jahren. Da sind nicht alle gut gegangen, muss man auch zugeben. Da haben auch einige Firmen trotz zusätzliches Liquidität aus Factoring das nicht überlebt. Aber wir haben, und muss ich sagen, toi, 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 bis heute da nie Geld verloren, weil eben die Struktur gepasst hat und die Selbstliquidierbarkeit gegeben war. Von dem her sind wir diesem Geschäft weiterhin sehr, sehr offen und sehr entgegenkommend zu.
Das klingt ja nicht schlecht. Ich hatte gesagt, wir wollen nochmal über die finanziellen Restrukturierungen sprechen. Das machen wir auch zum Abschluss. Lass uns dazwischen, Paul, nochmal über dein Leib- und Magenthema sprechen, den LBO-Markt. Eben der Nordic Bond ist ja schon aus diesem Marktsegment. Etliche der strukturierten Finanzierungen, die auch Bernd mit seiner Targobank auf der Factoring-Seite begleitet, gehören auch in den LBO-Bereich rein. Wenn du da mal auf das Jahr 2025 schaust, was ist da deine Erwartung? Kommen wir vielleicht erstmal auf das Kräfteverhältnis von Banken und Debt Funds, was ja sich so ein bisschen eingependelt hat bei 50-50, leichtes Übergewicht immer für die Debt Funds in der jüngeren Vergangenheit. Gibt es irgendwelche Ansatzpunkte zu glauben, dass sich daran substanziell was ändert?
Das sehe ich jetzt relativ wenig Veranlassung. Ich sehe eigentlich sogar bei den aktuellen Preisniveaus und bei der Nachfrage von Direct Lending eigentlich fast eher das Kräfteverhältnis wahrscheinlich weiter Richtung Direct Lending wandern als strukturierende Häuser. Ja. Die Banken, die bleiben im Large Cap Segment natürlich als Kapitalmarkt. Intermediär bleiben die sicherlich an der Vorfront, ja, weil die ganz großen Volumina und solange die liquiden Märkte eben so gut funktionieren wie momentan, die kann man dann auch sehr schön underwriten lassen. Wie gesagt, wir haben ja dieses Jahr bereits ein hohes Maß an liquiden Refinanzierungen gesehen, die weggegangen sind von alten Direct Lending Deals. Ja. Im Mid-Caps würde ich sagen, es ist eher durch die M&A-Strategie getrieben, worauf die Wahl wirklich fällt und das ist ein bisschen eine Frage der Größe. Ich will sagen, wenn ich einen im Bereich 100 bis 300 Millionen Kreditvolumen bin, dann tue ich mir mit Bankenclub wahrscheinlich schon relativ schwer, weil man muss die ganzen Banken zusammentrommeln, um diese Volumen zusammenzustellen bei durchschnittlichen Ticketgrößen zwischen 10 und 50 Millionen pro Bank. Das heißt, ein üblicher Clubdeal irgendwo bei 200 Millionen ist nicht unwahrscheinlich im Bereich von 8 bis 10 Banken zu liegen. Das muss man erstmal zusammenbekommen. Ja. Der Appetit ist da auch im Durchschnitt nicht mehr so in der Breite vorhanden, wie es das vielleicht mal gegeben hat in früheren Zeiten. Insofern würde ich auf jeden Fall sagen, in den Größenordnungen hat Direct Lending die Nase vorn. Für kleinere Transaktionen, wo man vielleicht nur 2, 3 Banken zusammenstellen muss, kommt sicherlich auf die Strategie an. Also wir sagen, ist es ein Thema, wo man viel Buy and Build zum Beispiel machen will, natürlich in aller Munde bei den Private Equity Investoren, da ja jetzt im Zuge der Krise und all den Themen ja wieder deutlich mehr auf Value Creation Stories geguckt wird. Ja, die hohen Kaufpreise sind im Augenblick so nicht mehr ganz abrufbar, wie es das vor der Ukraine-Krise noch gegeben hat. Und deswegen auf weitere Mittel von den jeweiligen Finanzierern angewiesen ist. Da macht es natürlich Sinn, wenn man dann einen Direct Lender nimmt, der von vornherein dem Deal das Doppelte oder mehr an Debt noch bereitstellen kann auf Abruf, während bei den Banken man eben ganz schnell wieder in diese Ticket-Themen läuft, ja, also Maximalticket pro Bank in dieser Sub-Investment-Grade-Bonitätsklasse. Und bei den Banken landen eher die Deals, die, sag ich mal, organisch Wachstumspotenzial haben und wo das Ganze nicht so von starken Strukturierungsmaßnahmen betroffen ist. Ja. Aber insgesamt Kräfteverhältnis würde ich wahrscheinlich noch ein Stück Richtung Direct Lending wandern sehen. Ja.
Hat das nicht auch was mit der Aggressivität der Finanzierungsstruktur zu tun?
Ja und nein. Also klar, dass ich bei einem Software-Deal wahrscheinlich lieber einen 7-mal Leverage von dem Debt Fund nehme, statt die 4-mal von der Bank zu nehmen. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Ja. Aber solange wir irgendwo im grob vergleichbaren Bereich liegen, da würde ich sagen, das ist in beiden Segmenten, also sowohl bei den Banken als auch bei den Direct Lenders, ist derzeit die Bereitschaft zu interessantem Pricing, ist da immer vorausgesetzt, richtige Credit Story ist da durchaus vorhanden. Ja, also wir sagen, der Gap oder der Spread zwischen Banken und Debt Funds, der bleibt relativ ähnlich over time. Ja. Also die gleichen sich immer aneinander auch an. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns tatsächlich jetzt nochmal die finanziellen Restrukturierungen an. LBO-Markt bleibt einigermaßen stabil nach Einschätzung von Paul Kim. Markus, 2024, glaube ich, das kann man schon sagen, regnet es doch spürbar mehr ins Portfolio rein als noch im Jahr davor. Kannst du bestätigen oder auch widersprechen? Vor allen Dingen aber hätte ich gerne eine Einschätzung für 2025.
Also für 2024 kann man das sicher bestätigen. Ja, durch die Entwicklung gab es eine ganze Reihe von neuen Fällen, auch schwierigen Fällen. Auch meistens bekommt man es doch irgendwie hin, aber die reine Anzahl ist schon erhöht. Ja. Und das kann man dann sicher kompensieren. Man arbeitet auf den, das ist, glaube ich, die Erfahrung ist ja doch in allen Häusern sehr groß, sehr, sehr effizient teilweise auf den Transaktionen. Man kommt auch zu den Lösungen, wenn man mal die wirtschaftliche Lösung hat, dann auch in die Umsetzung zu gehen. Das funktioniert, glaube ich, recht ordentlich. Und mit dem Ausblick können wir sagen, die Großwetterlage im zum Beispiel Automotive-Bereich bleibt ja offensichtlich weiter schwierig. Insofern wird man da wohl erwarten müssen, dass es zumindest nicht völlig abebbt. Vielleicht ist es auch so, dass wir jetzt schon das Schlimmste gesehen haben, weil eben diese am Anfang diejenigen jetzt gerade im Automobilbereich, die schon durch so viele Krisen durchgegangen sind und jetzt eben nochmal getroffen wurden, dann tatsächlich das ausgelöst hat, dass man nun endgültig entweder in die Restrukturierung gegangen ist oder wieder in der Restrukturierung war. Und in anderen Bereichen kann es auch sein, dass wir jetzt vielleicht die Spitze schon gesehen haben, weil eben die ganzen Auswirkungen der geopolitischen Konflikte, der Inflation ja schon jetzt eigentlich durch das System relativ stark durch sind, ja, auch im Immobilienmarkt. Die ersten auf dem Wohnungsmarkt sagen wir, es geht schon wieder ein bisschen aufwärts. Büroimmobilien vielleicht eher nicht, aber Immobilien ist nicht ein Thema, zu dem wir uns groß äußern können. Das ist eher allgemeine Marktbeobachtung. Und generell würde man sagen, bleibt das sicher noch ein anspruchsvolles Jahr, allein weil man die laufenden Transaktionen noch hat, die ja wie so oft im Herbst anfangen und dann erst mit den Sanierungsgutachten, die dann über die Weihnachtszeit erstellt werden, tatsächlich in Q1 erst zum Abschluss kommen. Das eine oder andere wird jetzt auch vor Jahresende noch hoffentlich wieder in eine stabile Situation gebracht, aber viele Bälle harren auch noch der Auflösung und das wird uns im ersten und vielleicht auch noch im zweiten Quartal beschäftigen.
Okay, aber das ist ja erstmal eine ganz positive Zwischeneinschätzung. Paul, nimm doch gerne jetzt den Ball auf und sag was zum Thema Restrukturierung.
Ja, also Ausblick auf Thema Restrukturierungen im kommenden Jahr sehen wir folgendermaßen. Zwar haben wir schon jetzt, sage ich mal, im Jahr 24 einiges an großen Restrukturierungen gesehen im Corporate-Bereich und auch im Real Estate-Bereich, wo wir bei vielen Fällen ja auch unterwegs sind. Allerdings spezifisch jetzt im LBO-Bereich haben wir relativ wenig mitbekommen. Das mag zum einen daran liegen, dass natürlich sehr viel über Direct Lending finanziert wurde, wo dann die Dinge auch nicht ganz so publik werden. Also das heißt ja auch nicht umsonst Private Debt. Da wird dann untereinander zwischen Company, Private Equity und dem Debt Fund werden dann halt kurzfristig irgendwelche Lösungen besprochen. Nichtsdestotrotz gehen wir stark davon aus, dass in den letzten 12 Monaten vor allem erstmal Software-Themen angepackt wurden. Wir sagen Covenant Resets. Vielleicht hat der ein oder andere Private Equity ein bisschen Geld einschießen müssen. Aber wir haben aus meiner Sicht noch nicht die große Restrukturierungswelle gesehen. Und wir gehen bei uns jetzt, bei Hertha und Co. im Augenblick davon aus, dass viele von diesen Heftpflastern in den nächsten 12 Monaten sich als nicht ausreichend erweisen werden und wir somit da schon einen größeren Schub an Restrukturierungsthemen aus dem LBO-Segment zu sehen bekommen werden.
Wenn ich da eine Frage stellen darf, Paul, siehst du das auch dadurch begründet, dass eben der klassische Private Equity Deal sehr viel laschere Covenants hat und eigentlich erst viel später die rote Warnlampe angeht?
Nicht unbedingt, weil ich glaube, bei den Themen, wie gesagt, da wird eben dann schnell über Covenant Resets ja dann oftmals gearbeitet und sich erstmal wieder Zeit gekauft. Also will sagen, da wo dann wirklicher Handlungsbedarf besteht, wo die Company wirklich in der Schieflage ist, da würde ich jetzt sagen, das ist natürlich nicht unabhängig von den gesetzten Covenant Levels, aber wenn es in diese Richtung geht, geht das meistens relativ rasant. Ja. Und daher sage ich mal, ich würde das nicht kausal auf lockere Covenant Levels zurückführen, aber klar, ein Teil der Zeitverzögerung mag auch damit zusammenhängen. Das will ich jetzt nicht vollkommen von der Hand weisen. Ja. Ich glaube eher, dass eben, selbst wenn eben bereits Probleme mit Covenants aufgetaucht sind, dass da eben mal kurz ein Heftpflaster drauf gemacht wird. Ja, du kennst das. Da wird halt ein Reforecast gemacht, da wird Covenant Reset gemacht und ein halbes Jahr später stellt man fest, ach so, es war eigentlich noch gar nicht ausreichend, weil das Business hat sich nicht so weiterentwickelt, wie man gehofft hat. Und aufgrund all der Themen, die bereits besprochen wurden, ja, die ja von uns allen jetzt ausgeführt wurden, Investitionszurückhaltung, Seitwärtsbewegung letzten Endes im Markt, ja, weiterhin strukturelle Themen, Sektoren, die, sage ich mal, nicht aus dem Quark kommen, ja, wie Automotive, Consumer Retail etc., das wird sich weiter auswirken. Ja. Also wenn Unternehmen hier ihr Wachstum nicht mehr produzieren können, dann hilft auch das Heftpflaster nicht, das man vor einem halben Jahr vielleicht draufgeklebt hat. Irgendwann kriegt man dann meistens Probleme. Ja. Und deswegen, das ist so unsere Begründung.
Ich bin jetzt, glaube ich, in der schönen Situation. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich mit dir gehe, Markus, wir haben die Spitze schon gesehen, oder ob ich lieber mit dir gehe, Paul, wir haben eine Welle vor uns. Ich bin
aber... Ich war natürlich spezifisch vom MBO-Bereich, ne?
Ketzerisch ausgeführt. Aber ich bin tatsächlich, in meiner Überzeugung bin ich leider eher bei dir, Paul. Also wir im Factoring gehen auch davon aus, dass wir auf breiter Masse mal nicht den einzelnen LBO-Deal oder den einzelnen PE-Deal angesehen, sondern die allgemeine Wirtschaftslage, dass wir in 25 tatsächlich deutlich, deutlich mehr Insolvenzen auf uns zukommen sehen als in der Vergangenheit. Ich kann für unser Haus sagen, und das ist das, was uns momentan etwas erschreckt, wir erwarten in Q4 gleich viele Insolvenzen wie in Q1, 2 und 3 zusammen. Also die Entwicklung stellen wir gerade fest. Wir hatten immer noch Ende Q3 ein sehr, sehr niedriges Niveau an Insolvenzen in unserem Portfolio, was eigentlich schon etwas auffällig war bei der aktuellen Wirtschaftslage, bei den Wachstumsraten, bei den ganzen anderen Stimmungen, die, wie gerade besprochen, erkannt wurden. Und jetzt seit Oktober, Ende Oktober, hat die Anzahl an Insolvenzen wirklich signifikant zugenommen. Und wir gehen davon aus, wenn der Dezember einen Monat mehr, ein paar Wochen mehr hätte, wird es noch ordentlich zunehmen. Also das haben wir für uns festgestellt. Und ich sehe momentan nicht die den Stopp in Januar und Februar. Klar, einige müssen noch dieses Jahr, einige hat sich eben das Pflaster gelöst oder es gab kein neues mehr. Aber ich befürchte schon, dass die Anzahl an Insolvenzen in 25 schon signifikant steigen wird.
Da würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht widersprechen. Ich hatte Bastians Frage auch so verstanden, an neuen Fällen, die ins Intensive Care reingehen. Ja, und die Insolvenz, also wenn wir nicht von jetzt auf gleich in die Insolvenz fallen, dann ist es ja erstmal so, dass ich eine relativ lange Restrukturierungsphase, mehr oder minder lange Restrukturierungsphase habe und dann folgt die Insolvenz. Ja. Das kann durchaus noch passieren. Ich sage jetzt so, dass die neuen Fälle, ja, wo wir sagen, wir laufen in die Krise rein, das mag sein, dass da der Peak da war, aber vielleicht ist das auch nur eher persönliche Hoffnung, sagen, es kommt hoffentlich nicht nochmal so, wie wir es jetzt gesehen haben, ja, wo wir doch sehr, sehr viele neue Fälle dieser Art hatten.
Genau, es muss ja nicht unbedingt in die Insolvenz laufen, aber auf jeden Fall sind es dann finanzielle Restrukturierungen. Da würde mich, Bernd, tatsächlich auch nochmal ein bisschen was aus deinem Erfahrungsschatz interessieren. Das liegt in der Natur eures Geschäfts, dass ihr viele finanzielle Restrukturierungen seht. Manchmal geht ihr sogar explizit dann erst rein. Jetzt hatte Markus, würde ich sagen, erstmal ein recht positives Bild davon gezeichnet, wie professionell die Finanzierer aktuell mit den Restrukturierungen umgehen. Kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen?
Das ist eine gute Frage. Jein. Also wir stellen schon fest, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen die Personaldecke auf der Bankenseite ist in den jeweiligen Restrukturierungsabteilungen oder ob es auch vielleicht die Vorgabe der jeweiligen Bank ist, dass das schon es Fälle gibt, wo man sich eben sicherlich abhängig von der Größe, vom Engagement, von der Sicherheitenlage, wo man sich wie in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut um den kranken Patienten kümmert und wo man bereit ist und gemeinsam eben mit dem Gutachter regelmäßig und mit den Restrukturierungsberatern und eben mit gegebenenfalls ergänzenden Finanzierern wie eben die Factorer versucht, die Firma zu retten und das Ganze nach vorne zu treiben. Wir sehen aber auch immer mal wieder Fälle, die, und das ist Markus auch was vielleicht ein bisschen deiner These widerspricht, jetzt aber eher kleinere Fälle, vielleicht nicht dein Tisch, wo wir Kunden haben, die aus der normalen Betreuung, ohne die Intensive Care Betreuung überhaupt zu sehen, direkt in die Insolvenz rutschen, weil eine der begleitenden Banken so nervös wurde, dass es ohne viel Rettungsversuche einfach die Zusammenarbeit gekündigt wurde. Und das ist hat sich in letzter Zeit schon signifikant gesteigert, dieses, ne, wir haben einen Kunden, der ist wirklich, hat jetzt nicht die beste Bonität, aber ist noch weit weg von Intensive Care und sie kriegen morgens einen Anruf, wir gehen heute Nachmittag zum Insolvenzgericht, melden Insolvenz an, weil wir haben gestern einen Brief von unserer Bank bekommen, es geht nicht weiter. Also das hat sich aus meiner Sicht schon so ein bisschen verschoben, woher das kommt und was die Gründe dafür sind, will ich und kann ich auch gar nicht ausführen.
Aber vielleicht kannst du das nochmal aufgreifen, Markus. Das ist ja zumindest vorstellbar, dass die Personaldecke, die ja nicht unendlich ist in den Banken, dann eben auch nicht ausreicht, sich auch noch um die kleinen Fälle zu kümmern, wenn man eben so viel mit den größeren zu tun hat.
Und ich glaube, das ist eine Frage des Ressourcenmanagements. Ja. Und per se ist auch der kleine Kunde wichtig, also zumindest meine Sichtweise. Und da wird man vielleicht, wie ich sagte, vielleicht effizienter arbeiten im Fall. Manchmal kann man 4 Wochen verhandeln, man kann aber auch die Verhandlung, wenn man sagt, ich habe nur eine Woche Zeit, dann finde ich eben die Lösung in dieser einen Woche, ja, oder in zweien. Und dann setze ich halt entsprechend um. Ja. Und vielleicht guckt man noch stärker nach anwaltlicher Unterstützung. Ja. Man sagt, ich möchte die entsprechende Verantwortlichen entlasten, sich jetzt auch noch durch komplexe Dokumentationen durcharbeiten zu müssen. Ja. Und nehmen hier den Anwalt mit rein und dann kann man es, denke ich, aber schon hinbekommen und auch je nachdem, wie flexibel ich dann halt auch bankweit dann Ressourcen einsetze, um diese Fälle tatsächlich auch entsprechend zu begleiten und wenn natürlich möglich, irgendwie einer Stabilisierung zuzuführen. Ne?
Ich kann natürlich immer nur dazu raten, sich einen guten Restrukturierungsberater zu nehmen.
Das hilft tatsächlich auch, ja, kann ich Paul dir nur zustimmen. Wir haben eigentlich immer den großen Respekt von Unternehmen, also vor den Situationen, wo das Unternehmen aus einer sehr guten, noch eigentlich sehr guten Bonität von jetzt auf gleich in die Restrukturierung reinfällt, weil da eben überhaupt die Expertise nicht vorhanden ist, wie man mit der Situation umgeht. Und da ist der Berater ganz essentiell auf der Bankenseite natürlich der Sanierungsberater, aber dann eben auch durchaus die unabhängige Unterstützung des Unternehmens, um zu erläutern, was ist denn jetzt erforderlich, welche Schritte sind jetzt zu tun, solltet ihr nicht nur den Hörer ergreifen, mit euren Banken sprechen, sondern auch gleich mit euren Warenkreditversicherern. Da besteht oft sehr viel, logischerweise sehr viel Unwissen, weil das im normalen Geschäftsbetrieb halt gar nicht vorkommt. Und da sagen wir, da ist der Berater durchaus hilfreich und auch für das Unternehmen und für die Banken ein Segen. Ja. Und dann kann es auch funktionieren. Ja. Und auch der Berater, das haben wir jetzt ja auch bisweilen schon gesehen, wo der adaptiv-weise auch mal auf Bankenseite arbeitet. Das ist jetzt eher bei den sehr großen Fällen, aber da ist es dann oft eher eine Frage, die verschiedensten Meinungen dann mal zusammenzuführen, beziehungsweise dann gegenüber anderen Parteien, wenn wir jetzt irgendwie auch noch Kapitalmarkt nehmen, denken, das wirklich dann mal irgendwo zusammenzufassen. Also ich glaube, da gibt es durchaus Möglichkeiten, mit den Situationen umzugehen und unter Nutzung von externen, aber auch der internen Ressourcen auf der Bankenseite die Fälle adäquat zu behandeln. Ja. Und ja, zu helfen, ja, beiden Seiten. Ja.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Sehr schön, ich schon. Möchte das Thema Warenkreditversicherer nochmal aufgreifen. Bernd, bei euch geht ohne die gar nichts. Das ist die Lebenslinie des Factoring-Geschäfts, aber ist es oft auch die Lebenslinie eurer Kunden. Was beobachtest du bei den Warenkreditversicherern für ein Verhalten? Sieht man, dass die nervös werden? Sieht man, dass sie sich auf breiterer Front von Branchen zurückziehen oder auf breiter Front Limite kürzen? Oder sind sie im Moment noch so, wie ihr sie euch wünscht, um eine Restrukturierung auch durchziehen zu können?
Noch sind sie so, wie wir sie uns wünschen. Sie sind sicherlich aufmerksamer geworden an steigenden Insolvenzen. Und es ist gerade so der Trend, würde ich sagen, gerade der Trend zu beobachten, wenn man so in den letzten Jahren und man muss ja wirklich sagen, wir kommen von sehr, sehr geringen Insolvenzzahlen, wenn man so zum nächsten Mal ein bisschen in die Historie schaut. Es trennt sich gerade so die Geschichte von, solange nichts Negatives vorliegt, zeichne ich was, hin zu, solange ich nichts Positives weiß, zeichne ich nichts mehr. Also wir hatten früher schon auch Engagements und Limite bekommen gegen und oder für Unternehmen, wo man sagte, es sind keine Bilanzen hinterlegt. Es gibt eine halbwegs gute GREFO-Auskunft und es liegt eben nichts negativ vor. Alle Lieferanten melden oder kein einziger Lieferant meldet einen Zahlungsverzug. Wenn dann diese Firma noch irgendwie vielleicht noch im Unternehmensregister eine 3-4 Jahre alte Bilanz hatte, die halbwegs gepasst hat, hat man auf dieser Informationslage ein halbwegs gutes Rating bekommen und dementsprechend auch ein Limit. Und das dreht sich gerade, wenn die Unternehmen nicht bereit sind, eben positive Informationen oder wahrheitsgetreue Informationen, sprich die Bilanzen, die aktuelle Situation darzulegen. Auf Basis von nichts Negativen wird nichts mehr gezeichnet. Und da ist auch wieder, wo man dem Unternehmer ins Gewissen reden muss, sage ich, bitte auch gerade in der Restrukturierung, in der Sanierung, wenn ich in eine Schieflage kann, vergesse nicht alle Stakeholder und vergesse nicht den Stakeholder Kreditversicherer, der im Zweifelsfall für einen Großteil der Lieferanten spricht. Denn die schönste Restrukturierung, die schönste Einigung mit den Banken hilft halt nicht viel, wenn ab morgen alle Lieferanten Vorkasse möchten. Also diese ist ein Switch von nichts Negatives hinzu, ich brauche was Positives, der tritt gerade ein und ich glaube, dass der sich in 25 nochmal steigern wird. Und da muss man eben rechtzeitig sich auch um die Limite kümmern und eben mit dem Kunden oder über den Kunden mit seinen Abnehmern sprechen, zu sagen, informiert eure Kreditversicherer bitte über eure Lage. Das hilft zum Schluss allen.
Ich brauche was Positives, würde ich auch nochmal aufgreifen für den Abschluss. Wir haben jetzt noch relativ lange über finanzielle Restrukturierung gesprochen, aber ich glaube auch nicht ganz ohne Grund. Das haben wir, glaube ich, lernen können. Markus, du kriegst jetzt trotzdem die Gelegenheit, dem Ganzen noch irgendwie einen positiven Ausblick zu geben. Wir haben viele Unternehmen, die haben einiges vor der Brust, wofür sie im Moment die Investitionsmittel vielleicht noch nicht in die Hand nehmen wollen, aber das kommt. Das eine ist das Transformationsthema und das andere sind aber auch Wachstumsgelegenheiten, die ergriffen werden wollen. Werden diese Dinge 2025, wenn Unternehmen sie anpacken wollen, an der Finanzierung scheitern?
Also mit wenigen Ausnahmen, wo wir sagen, ganz exotische Branchen oder ganz exotische Situationen, die wir, glaube ich, mal außen vor lassen können. Für die Großteil der Unternehmen würde ich das verneinen. Ja, natürlich haben wir Unsicherheiten, natürlich haben wir Fragestellungen in der einen oder anderen Branche, aber das, was die Unternehmen da angehen, hat ja typischerweise Hand und Fuß. Ja, wenn sie eine strategische Entscheidung treffen, ich mache jetzt eine große Investition oder aber ich kaufe einen meiner Wettbewerber, einer meiner vorgelagerten, nachgelagerten Stufen, dann steht da was dahinter. Das mag eher eine Notwendigkeit sein, aufgrund der Entwicklung, Transformation, Energiewende, was auch immer. Es kann sein, dass es einfach eine sehr gute Idee ist und dann wird man auch die richtige Finanzierung dafür finden. Und dann werden die Finanzierungspartner auch dafür zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt, auch wenn wir zurückgucken, da gab es eher viel zu wenig in den vergangenen 1-2 Jahren. Da gibt es, denken wir, eine gute Bereitschaft der Banken, solche Sachen zu unterstützen. Weil das sind ja positive Nachrichten. Ja. Da unten. Und ich brauche nochmal Geld, dann wird es schwierig, dann macht man es halt, wenn man muss. Aber solche Gelegenheiten, da wartet man eigentlich auf Bank drauf, als Bank drauf, sagt, ja, da geht es nach vorne, da tut jemand was und dann unterstützen wir das auch. Und sei es, wenn man auch dann hinterher an den Kapitalmarkt gehen muss, dann muss ich halt eine Zwischenfinanzierung stellen und den richtigen Mix finden. Aber auch da sehen wir ja durchaus sehr positive Signale momentan.
Na, da ist es dir doch gut gelungen, am Schluss doch noch die Kurve zu kriegen. Das war ein wirklich sehr anregendes und auch angeregtes Gespräch. Mir hat das viel Freude gemacht. Ich bin sicher unseren Hörern auch. Wir sind, glaube ich, alle gespannt, wie 2025 wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht Ende des Jahres dann gern in dieser Runde auch nochmal Bilanz ziehen. Wie ist es denn eigentlich gekommen und was dürfen wir dann für das kommende Jahr erwarten? Erstmal sage ich euch aber ganz herzlichen Dank für eure umfassenden Einschätzungen. Allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Alles Gute und auf bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com